herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Psychologisch Podcast. Ja, ich melde mich nach längerer Pause wieder bei euch und ich habe ganz viele liebe Nachrichten bekommen von schon bestehenden Hörern und Hörerinnen und auch Menschen, die neu dazugekommen sind und mich gebeten haben, endlich mal wieder neue Folgen zu machen. Und dafür wollte ich mich nochmal bedanken. Das ist natürlich sehr wertschätzend und auch motivierend. Und ja, es ist nach wie vor so, dass ich im Moment und auf absehbare Zeit nicht regelmäßig neue Folgen machen kann. Aber ich dachte mir, heute mache ich mal einfach spontan eine Folge und erzähle ein bisschen was zum Thema Narzissmus. Das Thema Narzissmus sollte sowieso Thema der nächsten Folgen werden. Also ich sage bewusst Folgen, weil es auf jeden Fall mehrere wahrscheinlich werden, weil das Thema doch recht umfangreich ist. Und es schließt sich halt unmittelbar an die Themen Selbstwert an, die wir ja auch schon zuletzt hatten. Es ist im Prinzip dasselbe, da kommen wir gleich drauf zu sprechen, also Narzissmus und Selbstwert. Aber Narzissmus wird ja auch immer in so einem ganz bestimmten Sinne verstanden und deswegen nochmal gesondert aufbauend auf den Selbstwert folgen. Und ich möchte einfach in diesen Folgen zum Thema Narzissmus nicht einfach sozusagen nur das klassische Wissen vermitteln, was man auch überall nachlesen kann, also die nicht nur die ICD-Kriterien irgendwie runterrattern oder so, sondern möchte ein bisschen dazu beitragen, Narzissmus wirklich zu verstehen bei sich selbst und bei anderen und dann vielleicht auch in weiteren Folgen auch zum Umgang mit narzisstischen Erlebens- und Verhaltensweisen, die uns alle immer im Alltag begegnen. Also es geht hier keinesfalls nur um pathologische Mechanismen und auch nicht darum, immer diese reflexhafte Tendenz sozusagen bei anderen Menschen Narzissmus sehen zu wollen und als Narzissten zu labeln, als toxisch und als gefährlich und so weiter, sondern es geht auch wirklich um wirkliches Verständnis unseres eigenen Narzissmus und nur das bringt uns letztlich auch weiter. Das möchte ich so ein bisschen versuchen hier und heute einfach zuerst einfach grundsätzlich ein bisschen was dazu erzählen, also so die Grundlagen zum Verständnis. Genau, also fangen wir direkt an. Narzissmus, bei Narzissmus denkt jeder zuerst an ja eher etwas Negatives. Es ist auch zum Schimpfwort geworden, es hat einen abwertenden Charakter und man denkt an die klassischen, sag ich mal, an die wir grandiose Narzissten nennen, an dieses klassische Bild von selbstverliebten, egozentrischen Menschen und was es da noch so alles an zum Teil zutreffenden, beschreibenden Merkmalen gibt, aber auch an Vorurteilen und einfach auch an Falschinformationen und Stigmata. Und Narzissmus im psychologischen Sinne bedeutet aber ganz klassisch erst einmal den Selbstwert betreffend. Also es geht um das Thema Selbstwert und die Frage danach, wie gesund ein Selbstwert ist, die haben wir ja auch schon in Folgen versucht zu behandeln und was einen gesunden Selbstwert ausmacht. Und da habe ich ja auch schon mal gesagt, das ist eben das ganz Zentrale, dass Narzissmus sozusagen ja zum Menschen dazugehört, also genauer gesagt das narzisstische Bedürfnis, die narzisstischen Bedürfnisse in dem Sinne von einer Selbstwerterhöhung oder das Bedürfnis danach, von unseren Mitmenschen, von unseren Artgenossen wertgeschätzt zu werden, anerkannt zu werden und manchmal sogar auch bewundert zu werden, ist ein natürliches menschliches Bedürfnis, das nicht pathologisch ist und das wir alle in uns tragen. Und zwar ein Leben lang, unabhängig davon, ob wir auch in unserer Kindheit narzisstisch in einem relativ guten und gesunden Maße von unseren Bezugspersonen beantwortet wurden, haben wir dennoch auch als relativ gesunde erwachsene Menschen weiterhin das Bedürfnis. Und gerade in unserer westlichen Welt dreht sich, würde ich sagen, von unserer psychischen Struktur her ziemlich viel um dieses Thema. Also wir leben ja in relativ sicheren Bedingungen, aktuell nicht mehr so. Aber grundsätzlich ist es so, dass natürlich auch so dieses Grundbedürfnis nach Sicherheit, wir haben ja auch schon über Bedürfnisse gesprochen, natürlich für uns auch relevant ist, eins der zentralen Grundbedürfnisse, und das versuchen wir in unserem Leben eben auch als Erwachsene durch Stabilität in unseren Lebensverhältnissen, bei der Arbeit, beim Geldverdienen und so weiter herzustellen. Und in der Regel gelingt das den meisten Menschen unter unseren Lebensbedingungen, nicht allen, aber deswegen ist dieses Bedürfnis, das ist noch so ein bisschen grundlegender, aber auch das Bedürfnis nach Selbstwert ist einfach auch ein total zentrales. Man kann es auch nicht sicher sagen, was ist jetzt sozusagen elementarer, von den psychischen Bedürfnissen her. Und die meisten Menschen, ohne das zu wissen, drehen sich in ihrem Leben schon in mehr oder minder starkem Ausmaß um die Regulierung ihres Selbstwertgefühls. Das ist zu beobachten, dass es einfach in unseren Gesellschaften sozusagen psychisch im Vordergrund steht und auch mit psychischen Problemen in aller Regel verbunden ist. Das heißt, psychische Erkrankungen sind, würde ich sagen, in den meisten Fällen auf Störungen und Erschütterungen im Selbstwertgefühl zurückzuführen. Ja, und in diesem Sinne haben wir einfach ganz viele unserer zwischenmenschlichen Interaktionen und Themen, die letztlich sich immer so auch ganz stark dieses Selbstwertthema beinhalten. Zum Beispiel, wenn Menschen miteinander diskutieren und inhaltlich streiten, geht es meist nur sekundär um die Inhalte, und oft geht es dann darum, wer weiß es irgendwie besser, und es geht darum, dass Menschen unbewusst versuchen, ihren Selbstwert zum Beispiel darüber zu stabilisieren, indem sie Dinge besser wissen wollen und so weiter und so fort. Also es ist wirklich ein ganz zentrales Thema, und wichtig ist einfach zu wissen, dass wir alle auch Mechanismen in uns haben und uns auch manchmal narzisstisch verhalten. Also narzisstisch in dem Sinne, sowieso, aber in dem Sinne, dass wir da manchmal vielleicht auch Mechanismen anwenden, die nicht unbedingt so ganz gesund sind, ja, oder die auch sozial unerwünscht sind, und ohne dass wir deswegen krank sind. Und die Schwelle zur Krankheit ist sowieso eine sehr hohe, und das ist so ein bisschen im Widerspruch zu dem, wie schnell zum Teil Menschen als zum Beispiel jetzt Narzissten, als gestörte Narzissten auch gelabelt werden. Ich werde dazu auch gleich nochmal auf jeden Fall ein paar Beispiele bringen, um das zu verdeutlichen, auch ganz konkret. Die Schwelle zur Pathologie ist sehr hoch. Noch dazu ist es so, dass wenn wir uns so diese klassische narzisstische Persönlichkeitsstörung angucken, ich glaube, die meisten von euch kennen sicherlich die Beschreibung dazu und auch die ICD-Kriterien und aus dem DSM, aus den Diagnosemanualen für psychische Erkrankungen, die sich aber auch ändern und zum Teil ja auch gar nicht mehr vorhanden sind aktuell. Man überlegt ja die Abschaffung der narzisstischen Persönlichkeitsstörung, also das ist alles so ein bisschen paradox. Das sind letztlich halt Beschreibungen, die auch wirklich viele Schwächen haben. Das könnte man sich auch mal genauer anschauen. Vielleicht komme ich da auch noch zu später. Und die darf man sowieso jetzt nicht für bare Münze nehmen, im Sinne von, als ob das jetzt sozusagen die allumfassende Wahrheit wäre, dieser Kriterienkatalog. Und zum anderen ist es eben so, dass diese Variante, dieser klassische grandiose Narzissmus, der da eben beschrieben wird, nur eine Variante von narzisstischen Störungen ist. Also weiter gefasst bedeuten narzisstische Störungen noch mehr als dieses, sag ich mal, an der Oberfläche imponierende Phänomen dieses grandiosen Narzissmus, also von besonders meist auch extrovertierten Menschen, die sich als besonders schillernd und erfolgreich präsentieren und auch mit so einem Größenbedürfnis und so weiter. Das ist eine Variante. Ich kann dazu mal ein kurzes Beispiel sagen. Als ich damals angefangen habe zu arbeiten in der psychiatrischen Klinik, Es war auch eine tiefenpsychologisch fundierte Klinik. Da habe ich so einiges von dem Oberarzt gelernt, der natürlich schon viele Jahre Berufserfahrung hatte. Und da hatten wir zum Beispiel einen Patienten auf unserer Depressionsstation, der schwerer krank war. Eigentlich gehörte der auch mehr auf die Suchtstation. Also der hatte auch ein Alkoholproblem. Und das war jetzt kein Patient, der jetzt so aussah wie ein grandioser Narzisst und sich so verhalten hätte. Und der Oberarzt sagte damals zu mir, ja, der Herr so und so, der hat sicher auch eine ganz tiefliegende narzisstische Störung. Und in dem Sinne, dass der einfach eine noch tiefer liegende Selbstwertstörung hat, wie eigentlich alle suchtkranken Menschen in der Regel, also vor allen Dingen bei chronischer Sucht, ja, also wo wirklich dann auch da tragische Verläufe sind und kein Wegkommen ist, und der hatte auch eine schwere Depression. Und in dem Sinne, dass diese narzisstische Störung zum Beispiel im Vergleich zu einem anderen Patienten, der mehr so ein klassischer Narzisst war, der durch verschiedene Lebensereignisse, der zuvor recht erfolgreich war im Beruf und dann nicht mehr und dann auch irgendwie auch weniger Erfolg bei Frauen hatte, der dann in seinem Narzissmus da zusammengeklappt ist sozusagen und dann eine Depression entwickelt hat. Die Depression ist übrigens fast immer auf Selbstwerterschütterungen zurückzuführen und ist fast so eine Art negativer Narzissmus. Also dann, also ist quasi das umgekehrte Bild sozusagen. Auch dieser Oberarzt hat mir mal gesagt, ja, die Depressiven, die drehen sich ja auch die ganze Zeit narzisstisch um sich, nur halt im negativen Sinne. Das waren damals auch so ganz neue Erkenntnisse für mich. Und ich will damit halt nur sagen, dass es halt noch mehr gibt als nur diesen klassischen, was man als meistens so als narzisstisch bezeichnet. Und dass zum Beispiel dieser Suchtpatient in der Tiefe der narzisstischen Störung einfach noch viel mehr angeschlagen war als beispielsweise mehr so dieser schillernde Patient, dieser narzisstische, der Grandiose, der einfach auch noch mehr Ressourcen hatte, der auch nicht so schnell in die Sucht auf die Sucht greifen musste letztlich. Der andere Patient, den würde man dann auf der Oberfläche, würde man den auch schon mehr in den Borderline-Bereich einordnen. Und diese Borderline-Störungen haben aber auch diese narzisstischen Störungen eben zur Grundlage. Und da kommt dann halt noch ein bisschen mehr dazu. Ja, also es ist ein bisschen komplizierter, komplexer, sag ich mal, als es manchmal scheint mit dem Narzissmus. Und vieles wissen wir vielleicht auch noch nicht, und deswegen ist es manchmal hilfreich, das ein bisschen differenzierter zu betrachten. Ich will jetzt aber nochmal dennoch auf jeden Fall nochmal kurz auf die beschreibenden Kriterien eingehen einer narzisstisch-klassischen Persönlichkeitsstörung, wie sie im DSM auf jeden Fall mal beschrieben waren, um nochmal wirklich auch das nochmal ein bisschen präsenter zu machen. Und dann auch nochmal auf ein, zwei Beispiele kommen. Also schauen wir uns an, im DSM ist das halt deskriptiv beschrieben sozusagen. Grundlegend ist es ja so bei Persönlichkeitsstörungen, dass da auch grundlegend definiert ist, dass jetzt unabhängig von der jeweiligen Ausprägung, dass eben da schon ein erheblicher Leidensdruck dann auch entstehen muss im Leben eines Menschen, auch in den Beziehungen und so weiter, und dass das Muster des Erlebens und Verhaltens, also das Persönlichkeitsmuster, die Persönlichkeitsstruktur unflexibel ist, also sehr schwer, da auch Verhaltens- und Erlebensänderungen möglich sind, und dass es sich eben in vielen Lebensbereichen auch zeigt, ja. Letztlich kann man nur mit klinischer Erfahrung das vernünftig diagnostizieren. Wie gesagt, auch im Vergleich unter Patienten, die Schwelle ist da sehr hoch, und die Übergänge sind fließend. Wir haben zum Beispiel auch für mildere Bereiche, das nennen wir dann Persönlichkeitsakzentuierung, und dazwischen gibt es auch alles Mögliche. Vorher vielleicht spricht man vom Persönlichkeitsstil, komme ich gleich nochmal zu. Also die Schwere ist da wirklich ganz entscheidend. Und zu den Inhalten. Also Was haben wir hier stehen? Also es geht darum, dass dieses erste Kriterium ist dieses grandiose Gefühl der eigenen Wichtigkeit. Dann wird das nochmal hier mit Verhaltensbeispielen beschrieben, übertreibt die eigenen Leistungen und Talente und erwartet, ohne Leistung auch als überlegen anerkannt zu werden. Hier haben wir eigentlich in einem Punkt auch schon mehrere drin. Einmal das eigene Gefühl von der eigenen Bedeutsamkeit, dann haben wir eine konkrete Verhaltensweise, also das irgendwie dieses Angeberische und dann auch nochmal die Anspruchshaltung. Dann als nächstes kommt diese Fantasien, diese narzisstischen Fantasien, die sich eben meistens auf das Thema Erfolg, Macht, Schönheit oder auch ideale Liebe beziehen. Also das ist wirklich auch was Klassisches, was wirklich auch da zutreffend ist. Das ist jetzt einfach wieder sowas, ein inneres Merkmal, ne? Also das ist natürlich auch problematisch, weil wir wissen ja, dass gerade diese Menschen mit dieser narzisstischen Ausprägung, und das muss nicht mal eine Störung sein, in der Regel keine Einsicht in ihr Muster haben und solche Fantasien auch von sich eher nicht zugeben. Es gibt schon auch welche, die das äußern, aber eigentlich ist das mit Scham besetzt und man würde das so nicht so äußern unbedingt, dass man solche Fantasien hat. Und als dritter Punkt, sie glauben von sich besonders zu sein, einzigartig zu sein und auch nur von besonderen Personen, Institutionen und so weiter verstanden zu werden. Das ist im Prinzip dasselbe, was in Punkt 1 steht. Also deswegen, diese Kriterien sind zum Teil wirklich redundant und vermischt und ich finde das zum Teil einfach nicht so gut strukturiert. Auch der vierte Punkt, das Verlangen nach übermäßiger Bewunderung hatten wir gerade auch schon. Der fünfte Punkt, das Anspruchsdenken hatten wir auch schon. Also dass diese Erwartung, dass wenn man irgendwo hinkommt und so weiter, andere Menschen mich irgendwie besonders bevorzugt behandeln und dann natürlich meine Bedürfnisse auch sofort erfüllen werden, weil man sich eben so wichtig nennt. Also hier haben wir viele Wiederholungen im Prinzip, ne? Also es geht um das Gefühl der eigenen Großartigkeit oder zumindest das Bedürfnis danach und vor allen Dingen auch um diese Fantasien von besonderer Bedeutsamkeit, Erfolg und so weiter und das Anspruchsdenken. Weiterhin steht da noch drin im DSM diese ausbeuterisch sein in zwischenmenschlichen Beziehungen. Also einen Nutzen aus anderen zu ziehen, um die eigenen Ziele zu erreichen. Das ist auch ein wichtiges Kriterium. Und damit verbunden schon der nächste Punkt, da komme ich aber gleich auch nochmal vielleicht zu den Mythen, zeigt einen Mangel an Empathie, ist nicht willens, die Gefühle und Bedürfnisse anderer zu erkennen oder sich mit ihnen zu identifizieren. Also das ist nochmal der gesunderte Punkt, der auch häufig immer besprochen wird, komme ich gleich nochmal zu. Und dann Punkt 8 ist der Neid, ist häufig neidisch oder glaubt, dass andere neidisch auf ihn sind. Auch hier ist wieder zu sagen, die meisten Narzissten merken nicht oder würden auch nicht zugeben, dass sie neidisch sind. Aber das ist auch im normalen Bereich, sag ich mal, im gesunden Bereich, die wenigsten Menschen sind dazu überhaupt in der Lage, Neidgefühle bei sich wahrzunehmen, anzuerkennen und nicht gleich abzuwehren. Das ist jetzt auch nicht unbedingt was Pathologisches, aber das schon eher, dass man dann glaubt, andere sind neidisch. Also das ist schon dann auch ein deutliches Merkmal. Und als letzten Punkt haben wir dann auch nochmal Arroganz zeigt arrogante, überhebliche Verhaltensweisen, was eigentlich ja genau dasselbe ist, was weiter oben auch schon beschrieben wurde, übertreibt die eigene Leistung und so. Unter Arroganz kann man sich natürlich auch recht viel vorstellen, ist jetzt halt auch relativ allgemein gehalten. Also als kurze Zusammenfassung, dass wir nochmal so alles präsent haben, was wird eigentlich generell so unter grandiosem Narzissmus verstanden. Ich sage immer grandioser Narzissmus eben deshalb, weil es noch andere Formen von Narzissmus gibt, die mit verschiedenen anderen Worten auch beschrieben werden. Ich halte ja nicht so viel von diesen vielen Kategorisierungen, deswegen spare ich mir das jetzt, das alles aufzuzählen. Aber wenn ich grandioser Narzissmus sage, dann meine ich halt immer diese Form hier, die den meisten bekannt ist und über die halt auch immer gesprochen wird. Ja, ich habe schon ein bisschen kritisch mich jetzt zu diesen Kriterien geäußert, vor allen Dingen in den redundanten Geschichten und der Vermischung natürlich auch einerseits von konkreten Verhaltensweisen. Die konkreten Verhaltensweisen sind ja immer Dinge, egal ob jetzt bei Narzissmus und Co. oder woanders, die an der Oberfläche sind, die aber verschiedene Ursachen haben, also wo wir dann nicht so sehr in die Tiefe gehen. Tiefer gehen wir, wenn wir zum Beispiel jetzt dieses Bedürfnis auch uns anschauen oder diese Fantasien, die da sind, und was letztlich halt zugrunde liegt im Ganzen. Ja, das hier ist mehr einfach eine Beschreibung von, wie sieht das an der Oberfläche aus, was auf jeden Fall auch hilfreich ist, weil wir müssen ja auch irgendwie die konkreten Verhaltensweisen von Menschen irgendwie auch so ein bisschen gruppieren, ne, und mit Worten auch versehen können. Was ich aber jetzt nochmal machen möchte, ist so den einen oder anderen Mythos oder das Missverständnis beim Thema grandiosen Narzissmus auch aufgreifen. Und da haben wir ja in den Kriterien auch was drin. Ich fange mal an mit dem sechsten Punkt, mit dem Thema der Ausbeutung anderer Menschen. Also das ist im Prinzip dieses Kriterium des egozentrisch Seins. Und dazu möchte ich halt generell auch nochmal sagen, dass das wirklich einfach sehr stark davon abhängt, wie ausgeprägt das ist. Und meines Erachtens ist das auch nicht unbedingt ein Kerncharakteristikum, denn wir sind alle im Prinzip egozentrisch in dem Sinne. Der Begriff ist einfach negativ besetzt. Ich habe das mit Sicherheit auch schon in anderen Folgen gesagt. Ich sage das aber auch immer wieder, weil das sozusagen das Grundverständnis unserer Psyche voraussetzt, um zu begreifen, dass wir Menschen sind bedürfnisorientierte Wesen. Wir kommen mit Bedürfnissen auf die Welt, die ganz eng mit unseren Gefühlen verbunden sind. Und wir tun als Säugling natürlich nichts. Als Säugling geht es uns nur darum, dass unsere Bedürfnisse erfüllt werden. Und mit zunehmendem Alter sind wir in der Lage, unsere Bedürfnisse in der Regel, wenn wir nicht sehr krank sind, so zu befriedigen, dass andere Menschen dabei keinen Schaden nehmen und dass wir auch sehr gut mit den Bedürfnissen der anderen Menschen harmonieren. Auch wenn das nicht immer konfliktfrei gehen kann, das gibt es im Leben nicht, aber dass es dazu keinen größeren Störungen kommt. Und das ist aber halt eben ganz normal, dass wir halt auch im Erwachsenenalter unbewusst immer dadurch motiviert sind. Unsere psychische Energie ist sozusagen darauf ausgerichtet, dass wir uns wohlfühlen. Und wohlfühlen wir uns dann, wenn unsere Bedürfnisse erfüllt sind, weitestgehend. Und so richten wir unser Handeln aus, ganz, ganz automatisch. Und das ist in dem Sinne egozentrisch. Gleichzeitig sind wir aber ausgestattet mit Empathie, auch ohne dass sie uns nutzt. Also wir haben so automatische Programme des Mitgefühls. Wenn wir nicht schwer krank sind, haben wir das, dass wir uns in andere Menschen einfühlen können, und wenn andere Menschen auch leiden, dass wir dann mitfühlen. Und das ist jetzt hier halt auch wieder der nächste Punkt beim Thema Narzissmus, dass ja immer gesagt wird, also das Thema Empathie. Da wird zum Teil behauptet, dass Narzissten nicht in der Lage wären, sich überhaupt einzufühlen. Und da gibt's natürlich auch, also das ist Quatsch, weil das mutet dann immer so an, als ob das irgendwie wie so ein maschineller Defekt ist, als ob denen irgendwie im Gehirn was fehlen würde oder so. Und da gibt's überhaupt keinen Anhaltspunkt. Also diese Anhaltspunkte gibt es vielleicht für seltene Mechanismen wie Autismus. Da kenne ich mich jetzt nicht gut genug aus, aber da soll es jedenfalls so sein. Oder auch im Bereich Psychopathie, also es gibt auch Konstrukte der Psychopathie, das sind Persönlichkeitsstörungen, die noch schwerwiegender sind sozusagen als Narzissmus, wo man auch, aber auch nur die Theorie hat, dass es da möglicherweise Empathiemangel gibt. Aber auch da gibt es gegenteilige Ansichten und Befunde. Ein klassisches Beispiel ist jemand, der gerne andere Menschen quält, ein Sadist, Der muss in der Lage sein, dazu sich einzufühlen, weil er ja sonst gar nicht den Schmerz des anderen sozusagen als positiv wahrnehmen könnte. Und im Bereich narzisstischer Persönlichkeitsstörung, also so klassische narzisstische Persönlichkeitsstörung, wie gesagt, auch da gibt es unterschiedliche Schweregrade, ist es nicht so, dass diese Menschen irgendeinen Defekt hätten und sich nicht einfühlen könnten. Es ist eher so, dass sie aufgrund ihrer Störung oder aufgrund ihres starken narzisstischen Bedürfnisses das zurückstellen müssen, sozusagen, weil sie so sehr um sich selber drehen. Ne? Weil umso mehr wir mit unseren Bedürfnissen im Reinen sind und ausgeglichen sind, desto mehr können wir auch auf die Bedürfnisse anderer Menschen eingehen und achten. Wir müssen nicht ständig sozusagen kämpfen, dass immer unser Selbstwert nicht absagt oder dass der Selbstwert nicht absagt sozusagen. Und dieser Kampf führt automatisch dazu, dass die Bedürfnisse anderer Menschen unerheblich werden für die meisten mit solchen Störungen, weil man sozusagen ums eigene innerpsychische Leben kämpft. Und was ja auch in diesem Zusammenhang häufig gesagt und vorgebracht wird, ist, dass man Narzissten vorwirft, sie seien halt manipulativ, wie auch anderen Persönlichkeitsgestörten, vor allem in diesem Cluster B-Bereich, Borderline und so. Und diese Manipulation, wenn man sie als gegeben annimmt, setzt voraus, dass ich die Bedürfnisse und Gefühlswelt des Gegenübers irgendwie erspüre und mich einfühlen kann. Also wenn ich jemanden emotional manipuliere, muss ich ja die Bedürfnisse des Gegenübers kennen und fühlen. Und da gibt es halt sogar die gegenteilige Hypothese, dass dann auch manche Menschen, die narzisstisch so drauf sind, da besonders geschult irgendwie sind, eine besondere Wahrnehmung auch für haben, für die Schwächen und für die Bedürfnisse anderer Menschen, die sie dann für sich ausnutzen. Und wo wir gerade bei dem Punkt Manipulation sind, ist ja auch ein fieses Wort, da ist auch noch wichtig zu wissen, dass das nicht immer so ist wie ein bewusster Akt sozusagen. Also als ob der Narzisst sozusagen da sitzt und sich eine Liste macht und sagt, so, heute erzähle ich dem das und das, dann macht er das und das für mich. Es gibt natürlich auch schwerere Störungen, wo auch bewusst so kalkuliert wird, also auf einer bewussten Ebene schon auch. Aber ich würde sagen, die meisten manipulativen Verhaltensweisen sind in so einem Bereich, sind nicht unbewusst, aber sind auch nicht ganz bewusst und finden einfach auch sehr automatisiert statt. Und also nicht immer ist das sozusagen so eine bewusste Entscheidung und so ein rationaler Plan, der da sozusagen hintersteckt. Das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu wissen zum Thema Stereotype und Vorurteile, weil die Psyche ist halt, die ist komplexer und es sind oft einfach so automatisierte Verhaltens- und Erlebensweisen, die sich als Schutzstrategien erstmal so entwickelt haben bei einem Menschen. Und die Narzissten sind sich dann zum Teil darüber auch gar nicht bewusst, machen das automatisch aus ihrer Not heraus sozusagen, versuchen eben die Bedürfnisse anderer für sich zu nutzen. Also zum Beispiel, wenn ein Mensch, Narzissten wird häufig vorgeworfen, dass sie sich an schwache Menschen, an bedürftige Menschen irgendwie wenden. Ja, und wenn sie da sozusagen Hilfsbedürftigkeit von jemandem wittern, helfen sie dann, um von demjenigen besonders anerkannt zu werden oder auch um denjenigen abhängig von sich zu machen. Das ist zum Beispiel auch nochmal ein wichtiger Punkt mit der Abhängigkeit. Komme ich gleich wahrscheinlich noch zu. Auch so eine Sache, die in dem DSM nicht drinsteht. Also dass sie dann sozusagen versuchen, ihren Nutzen zu ziehen. Also was auf den ersten Blick nett aussieht, dieses altruistische Verhalten, ist letztlich egozentrisch motiviert und soll den eigenen Bedürfnissen halt dienen. Aber das wird oft sozusagen nicht als bewusster Schlachtplan gemacht, sondern es sind eingefahrene, eingeübte Muster, die sie ganz automatisch und nicht immer voll bewusst einsetzen. Jo, das waren so erstmal die wichtigsten Punkte für so eine Einführung in Bezug auf, was sind so grobe Missverständnisse oder manchmal auch Fehler in der Beschreibung von grandiosen Narzissten. Was noch zu ergänzen ist, ist, was eben auch nicht im DSM steht, was aber auch ein ganz klassischer narzisstischer Mechanismus ist, ist die Idealisierung und Entwertung, vor allen Dingen die Entwertung. Das ist halt einfach, ne, das Bösartige sozusagen, und das haben wir halt umso mehr narzisstische Störung, desto mehr haben wir auch dieses Muster, dass eben nicht nur versucht wird, über eigene tolle Leistungen seinen Selbstwert zu stabilisieren, wo ja auch immer gesagt wird, ja, ist das eigentlich pathologisch? Also auch wenn jemand das jetzt exzessiv macht und so, solange er jetzt da nicht so wirklich leidet und kein anderer leidet. Aber die Entwertung anderer Menschen von leichter Kritik bis halt richtig Boshaftigkeit, bis zu narzisstischer Zerstörungswut, das ist natürlich schon nochmal was anderes qualitativ. Aber auch das tun wir alle, ne? Wir alle kritisieren andere Menschen, wir lästern über andere Menschen, das sind alles alltägliche narzisstische Mechanismen, die die Funktion haben, auch die Funktion haben, vielleicht haben sie auch noch andere Funktionen, haben unser Selbstwertgefühl zu stabilisieren, weil wir uns dann irgendwie ein bisschen besser fühlen, wenn andere schlechter abschneiden, wenn wir andere kritisieren können und so weiter und so fort. Also das ist weit verbreitet. Und das ist natürlich auch ein ganz wichtiger narzisstischer Mechanismus. Es gibt eben auch das Gegenteil, deswegen Idealisierung und Entwertung, die hängen aber miteinander zusammen. Idealisierung halt, wenn man sich selbst oder andere besonders toll findet, also übermäßig halt Fan ist und so weiter. In der Regel narzisstische Menschen in dem Sinne, dass bei sich selber dann, das hatten wir ja schon besprochen, aber es kann eben auch, man kann das auch beobachten, dass sie das mit Mitmenschen machen und ganz besonders auch im Bereich der Beziehungen. Es war ja auch ein Kriterium, diese Fantasien des grenzenlosen Erfolgs und der idealen Liebe. Das ist auch etwas, was häufig ist, was auch total nachvollziehbar ist, wenn also Narzissten sind sowieso für den Beziehungsbereich sehr, sehr anfällig, weil der Beziehungsbereich ist halt einfach der Bereich, der halt auch total geeignet ist, das Selbstwertgefühl halt zu beeinflussen. Das ist bei jedem Menschen so. Und insbesondere, wenn wir verliebt sind, sind wir alle in einer narzisstischen Ausnahmesituation. Also das ist sozusagen ja eine der höchsten narzisstischen Ekstasen, die wir alle so erleben können. Das hat einfach damit zu tun, dass wir uns dann natürlich besonders geliebt fühlen und in unserem Selbstwert einfach massiv aufgewertet werden. Und bei Narzissten, also bei Menschen, bei denen ausgeprägtere narzisstische Thematiken im Spiel sind, ist das dann oft besonders extrem, also noch extremer. Und dann muss man auch den eigenen Beziehungspartner und die Beziehung, die man hat, muss man als irgendwas Göttliches schon fast erleben, als etwas, was so besonders ist, was so ein besonderes Schicksal ist und füreinander bestimmt und so weiter. Das darf dann auch keine Risse kriegen, also es muss dann auch alles perfekt sein, so, deswegen, das ist dann halt schon wieder auch das Problem vorprogrammiert, dass eben keine Differenzen, nichts Trennendes akzeptiert werden kann und ausgehalten werden kann. Das wäre sozusagen der Idealisierungspart des Ganzen. Also den gibt's da durchaus auch. Häufiger ist aber die Entwertung anderer Menschen und dann auch schon ein Zeichen von deutlichen narzisstischen Zügen. Umso mehr und ausgeprägter man das nötig hat und man das auch tut. Und da komme ich jetzt dann auch mal direkt zu dem einen oder anderen prominenten Beispiel, wenn es auch um die Frage geht, einfach, ab wann ist es pathologisch? Und da gibt's halt einfach keinen genauen Punkt, den man festmachen kann. Ich kann immer wieder betonen, die Schwelle ist sehr hoch, was eine Störung angeht. Von einer Persönlichkeitsstörung im narzisstischen Sinne, ich denke, das wird niemanden überraschen, wenn ich jetzt gleich mal mit so einem Extrembeispiel komme, ist natürlich bei Hitler der Fall gewesen. Da gibt es auch gar nichts dran zu rütteln. Das ist wirklich eine schwerwiegende narzisstische Persönlichkeitsstörung, definitiv, die eben auch neben der Grandiositäten, also neben dem starken Bedürfnis, sozusagen gottgleich zu sein oder der Weltherrscher zu sein, auch diese massive narzisstische Zerstörungswut halt hatte. Also diese Zerstörungswut, die sich nicht nur in diesen cholerischen Ausbrüchen dann äußert, auch bei nicht wenigen Narzissten dann, sondern eben so weit geht, dass Menschen systematisch getötet werden und vernichtet werden. Also das ist natürlich ein besonderes Ausmaß an narzisstischer Zerstörungswut. Also das ist sehr eindeutig, und ohne diesen Menschen persönlich gekannt haben zu müssen, kann man das sehr wohl auch ganz eindeutig aus der Ferne sagen. Will mich jetzt mit diesem Menschen auch nicht näher aufhalten, kommen dann nochmal zu einem anderen Prominenten. Wer könnte das anders sein als Herr Trump? Und vorab für alle möglichen Kritiker von wegen Abstinenzregel beziehungsweise Ferndiagnosen und so weiter. Ich sehe das nicht so streng. Also ich sehe das schon, wie gesagt, ihr kennt ja meine Meinung, wir sollten andere Menschen eben nicht vorschnell labeln und pathologisieren. Und die Schwelle ist wirklich hoch. Aber ich finde schon, dass wir bei Menschen, die so stark in der Öffentlichkeit stehen, ja, die ihre Persönlichkeit ja auch exponieren in der Öffentlichkeit, dass wir schon in einem gewissen Maße darüber sprechen dürfen, welche psychologischen Muster sind da am Werk, ohne aber denjenigen abwerten zu müssen. Deswegen finde ich, ist es nicht generell verboten, darüber zu sprechen. Ich finde die Art und Weise, wie das zum Teil stattgefunden hat, auch bei dem Herrn Trump, so unsympathisch er mir ist, zum Teil nicht gut gelungen gewesen. Aber es ist eben so, also bei ihm würde ich mich halt auch auf keinen Fall festlegen können. Also kann man drüber streiten, ob das jetzt schon das Ausmaß einer Persönlichkeitsstörung beinhaltet. Es ist definitiv eine Akzentuierung, eine narzisstische, die ist auch ganz klar erkennbar. Das ist einfach ein sehr klassisches Beispiel für Narzissmus, ne? Also das Bedürfnis nach diesem Erfolg und danach sozusagen groß zu sein und wichtig zu sein, in Kombination auch mit dieser kindlich trotzigen Art und Weise, mit diesem, ja, es ist wirklich schon, es ist so eine kindliche Art und Weise des Anspruchsdenkens und der Realitätsverweigerung in Teilen, und natürlich auch bei ihm auch zu beobachten, diese, ja, jetzt sind wir wieder beim Thema mangelnde Empathie, also einfach das egozentrische Verhalten, die Bedürfnisse anderer sind unwichtig, weil der Mann damit so beschäftigt ist, sein eigenes narzisstisches Bedürfnis sozusagen zu kompensieren durch seine Erfolgsrolle oder die selbst wahrgenommene Erfolgsrolle und auch das Selbstbild besonders toll zu sein. Das ist schon alles ziemlich deutlich sichtbar. Was wir aber zum Beispiel jetzt im Vergleich zu zum Beispiel Adolf Hitler sehen können, machen wir jetzt ruhig mal den Vergleich. Wir haben hier bei weitem halt nicht diese Zerstörungswut, ne? Also das ist nochmal was qualitativ ganz anderes. Und man spürt auch bei ihm, dass er schon auch immer trotz seiner Spalterei und dem Versuch halt irgendwie auch Stimmung zu machen, so wie es ihm halt nützt, dass er schon auch immer so das Bedürfnis irgendwo hat, ein bisschen nach Versöhnlichkeit manchmal. Kommt es an manchen Stellen, kommt es schon irgendwo auch so durch, wenn er dann wieder so sagt, wie, ja, ich bin hier der am wenigsten rassistische Mensch, und ich glaube dann auch, dass er das dann von sich wirklich glaubt und so seine Selbstwahrnehmung und sein Bedürfnis danach ist, doch eigentlich ein guter Kerl sein zu wollen. Und eigentlich will er ja nur was Gutes. Das kommt schon auch durch. Und ich sehe da, fachlich gesehen, sehe ich da einfach auf keinen Fall irgendwie so eine ausgeprägtere narzisstische Zerstörungswut, die für einen höheren Grad an narzisstischer Pathologie sprechen würde. Nichtsdestotrotz, die anderen Merkmale sind da, es sind wirklich klassische narzisstische Erlebens- und Verhaltensweisen, die, sag ich mal, mehr als der Durchschnitt sind, definitiv. Und darüber kann man jetzt streiten, auf welchem Punkt der Skala das letztlich halt ist. Und auf jeden Fall ist das, sollte man das vielleicht nicht so stigmatisierend machen. Ich nenne es halt als Beispiel, um Vergleiche zu ziehen. Und dann nochmal als letztes Beispiel oder vorletztes, so ein klassischer Alltagsnarzisst, der nochmal deutlich niedriger ausgeprägt ist. Und wie gesagt, Menschen sind auch immer individuell unterschiedlich, ja. Und dann hat der eine Narzisst hat mehr das und der andere das, aber auch von dem Ausprägungsgrad, von der Intensität her, jemand wie Dieter Bohlen ist ein klassisches Beispiel für jemanden, der weit weg ist von einem Zustand, den man als pathologisch bezeichnen würde, der aber schon, sag ich mal, mehr als Hans Schmidt von nebenan vielleicht narzisstische Züge hat, die ihn auch dazu bewogen haben, die Öffentlichkeit und die Bühne zu suchen für sich und der schon dann auch ein höheres Bedürfnis danach hat, von vielen Menschen einfach gesehen zu werden, anerkannt zu werden und der halt auch sehr häufig seine Erfolge betont. Das macht er ja schon sehr gerne. Das ist ein klassisch narzisstischer Mechanismus, der auch phasenweise, was natürlich auch noch zur Marketingstrategie dieses ganzen DSDS-Konzepts gehört, auch andere Menschen kritisiert bis lächerlich gemacht hat. Also hier haben wir auch den Abwertungsmechanismus wieder drin. Aber es war nicht mit so einer boshaftigen Aggressivität, so das, was so richtig das richtig krasse Narzisstische ist, nur so der richtige Hass auf andere, das war das nicht. Und das würde man vom Ausmaß, also sollte man nicht pathologisieren. Ja, das ist einfach nicht im klinischen Sinne pathologisch so etwas. Was hingegen pathologisch ist, ist nochmal ein Beispiel dieser Terrorist. Breivik ist für mich ein ganz klassisches Beispiel auch für eine narzisstische Persönlichkeitsstörung, bei dem im Vordergrund standen vor allen Dingen diese enormen größten Wünsche und Fantasien, also dieses enorme Bedürfnis, wichtig zu sein, in einem solchen Ausmaß spürbar und sichtbar, mal abgesehen von der ja auch vorhandenen Zerstörungswut, die sich ja dann auch in Zerstörung äußerte, einfach ganz, ganz ausgeprägt. Dann, ne? Auch dieses, dass sich sozusagen das ganze Leben und Denken und Erleben nur darum dreht, wie wichtig kann ich in der Welt werden, wie kann ich zu irgendeiner größeren Sache beitragen und endlich gesehen werden von all den Menschen. Darum drehte sich ja alles in einem solchen Ausmaß, dass das sozusagen als pathologisch zu bewerten ist. Und vielleicht sieht man so ein bisschen an den Beispielen auch, die ich jetzt gebracht habe, auch zum Pathologischen, kann man besser einordnen. Ja, also was es da sozusagen an Schwere gibt und auch das Beispiel, was ich vorhin genannt habe mit dem suchtkranken Patienten, dass solche Dinge dann halt schon schwerwiegender sind als so das, was wir im Alltag haben. Und es gibt sehr viele Menschen mit überdurchschnittlich narzisstischen Eigenschaften und vielleicht auch Persönlichkeitsakzentuierungen. Das gibt es sicherlich. Und ja, die Frage ist halt, wie können wir damit umgehen? Das ist für die heutige Folge auf jeden Fall zu viel. Das kann man auf jeden Fall nochmal gesondert besprechen. Auch nochmal genauer angucken und besprechen kann man sich ganz konkret, wie äußern sich in Beziehungen zwischen Menschen, egal in welchen Beziehungen, wie äußern sich da möglicherweise so narzisstische Mechanismen gegenseitig und wie kann man damit umgehen, wie kann man bei sich selber auch narzisstische Erlebens- und Verhaltensweisen gegebenenfalls so reduzieren, dass sie für mich ein besseres Erleben ermöglichen und mehr Freiheit ermöglichen und so weiter, statt halt immer nur mit dem Finger auf andere zu zeigen, bringt uns halt sowieso niemals weiter. Also wenn wir uns immer nur damit beschäftigen, wo andere Menschen möglicherweise narzisstisch sind und uns schaden können und so, das alleine reicht halt nicht. Sondern wir fangen am besten immer erstmal bei uns selber an. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, wenn man sich als Psychologe mit Selbsterfahrung macht und sich selber kennenlernt, versteht und so weiter, kann man da echt weit kommen und kann man seinen eigenen Narzissmus viel lockerer sehen, über sich selbst nicht so ernst nehmen, auch mal über sich selber lachen und über den eigenen Narzissmus lachen. Man kann besser wahrnehmen, dass man jetzt gekränkt ist. Wir haben über Kränkungen ja auch schon gesprochen. Kränkungen sind echt so ein ganz zentraler Bestandteil, der uns alle ständig betrifft und auch ein normaler Mechanismus ist, dass wir gekränkt sind. Die Frage ist immer, wie intensiv sind wir gekränkt? Wie gehen wir auch mit der Kränkung um? Und so weiter. Und da kann man echt ganz viel machen, sozusagen, auch wenn man vielleicht mehr narzisstische Eigenschaften als jemand anders hatte, die vielleicht auch manchmal störend sind. Das ist immer so der wertvollste Schritt und der eigentliche Schritt, sozusagen dahin zu schauen und sich selber zu erkennen und daran zu arbeiten. Das ist schon, dadurch wird man schon automatisch weniger narzisstisch, wenn man schon überhaupt in der Lage ist, seinen eigenen Narzissmus zu erkennen. Daran krankt es ja schon häufig sozusagen. Und das ist sozusagen ein Merkmal von Narzissmus, dass gar nicht möglich ist, ne? Auch so eine selbstkritische Sicht, so eine mit mehr Distanz sozusagen darauf zu blicken, sondern es ist dann immer sich selber so wichtig nehmen und um sich kreisen und die anderen sind die Bösen und Schuldigen und so weiter. Und das ist sozusagen eines ja der zentralen Dilemmata beim Narzissmus. An diesem Punkt sind wir aber auf jeden Fall noch nicht am Ende dieser Einführungsfolge, denn es fehlt noch ein ganz wichtiger Aspekt, den ich auf jeden Fall in so einer Grundlagenfolge zum Thema Narzissmus besprechen will noch. Und da kommen wir nochmal quasi zum Ursprung auch zurück. Was ist Narzissmus eigentlich? Und auf die Wurzel, nämlich auf die Selbstwertthematik. Und es gibt da noch so einen Widerspruch beziehungsweise unterschiedliche Ansichten und so ein Mythos, der rumgeistert, und zwar nämlich, dass Narzissten in dem Sinne, die grandiosen Narzissten, keine Selbstwertstörung hätten, sondern dass sie sich sozusagen tatsächlich so toll fänden, wie sie sich darstellen und präsentieren und sich selber vorgaukeln. Also im Prinzip, dass sie keine Selbstwertstörung haben, die sie kompensieren. Die überwiegende Mehrheit der Fachmenschen oder auch praktizierenden Psychotherapeuten sieht das anders, und auch die klassische narzisstische, also die klassischen Theorien zu Narzissmus waren immer so und gehen von einem Defizit aus, also von einer Selbstwertstörung, die durch dieses grandiose Muster versucht wird zu kompensieren. Und wie können wir jetzt diese unterschiedlichen Meinungen verstehen, auflösen, wer hat recht und so weiter? Da gibt es Verschiedenes zu sagen. Ich versuche das mal ein bisschen aufzudröseln. Also vorab kann ich schon mal sagen, dass meiner Erfahrung nach, meiner Berufserfahrung nach und auch meinem gesamten psychologischen Verständnis nach, es tatsächlich so ist, dass diese Selbstwertstörung vorliegt. Und dass diese Muster kompensierende Muster sind. Was kann ich jetzt zu der anderen Theorie sagen? Zum einen ist es so, dass Menschen, die halt sagen, ja, wenn ich sehe bei meinen Patienten, dass die wirklich daran glauben, dass sie irgendwie so besonders sind, ja, bei einem besonders gefestigten und so ausgeprägten narzisstischen Muster ist es an der Oberfläche auch so, und die Menschen sind zu ihren unbewussten Selbstwertstörungen nicht wirklich in Kontakt. Ja, also die haben ihre Selbstwertproblematik relativ erfolgreich in dem Sinne abgewehrt und spüren dadurch vielleicht auch weniger diese Selbstzweifel oder manchmal eben auch Depression. Ich habe ja vorhin schon gesagt, Depression ist eigentlich ein Ausdruck von Selbstwertproblemen, die spürbar werden. Und umso besser man das natürlich irgendwie kompensieren und abwehren kann, desto weniger ist man in Kontakt zu seinem eigentlichen Selbstwertproblem. Aber wir erkennen es daran, dass es doch auch immer wieder durchbricht. Diese Selbstwertprobleme, oder also die sich in verschiedenen Symptomen und Formen dann auch äußern können. Bei jemandem, bei dem das nicht durchbricht und wo irgendwie auch kein anderer Schaden annimmt, muss man dann sowieso fragen, ne, ist das jetzt hier behandlungsbedürftig, pathologisch? Das ist ja dann nochmal eine ganz andere Frage. Noch hinzu kommt bei diesem Thema verkomplizierend, dass Menschen, die sagen, es liegt keine Selbstwertstörung in dem Sinne vor, dass so ein Mangel besteht, sondern eher eine zu hohe Selbstliebe, ja, das wird häufig, kommt häufig aus einer politisch gefärbten Ecke, in dem Sinne, also es ist mit beeinflusst, diese Wahrnehmung ist mit beeinflusst von der politischen Einstellung zu richtigem Erziehungsverhalten, und zwar dahingehend, dass man dann glaubt, dass jegliche narzisstische Störung zurückzuführen sei darauf, dass Kinder überverwöhnt wurden und dass ihnen jedes Bedürfnis erfüllt worden ist. Dazu muss man sagen, dass wir solche Dinge sowieso nie ganz sicher sagen können, weil wir ja sozusagen das, was in unserer Kindheit passiert ist, retrospektiv nur, also von hinten nach vorne sozusagen, erfragen können, und dass ja sowieso alles auch sehr lang her ist, und was Patienten sagen, ja auch nicht, haben auch ja auch gar nicht immer den Zugang dazu. Wir haben unsere Theorien und so weiter natürlich, aber wir können das nicht sicher sagen. Es scheint aber schon so zu sein, dass es diese Möglichkeit definitiv gibt, und daran glaube ich auch. Also ich bin auch fest davon überzeugt, dass es sowas gibt wie diese Überbehütung, Überverwöhnung, hört sich erstmal positiv an, geht aber auch mit vielen negativen Aspekten einher. Ist jetzt nicht nur der Aspekt, dass Kinder dann sozusagen immer sozusagen erfahren, dass jedes Bedürfnis erfüllt wird und dass sie natürlich deshalb dann auch weiterhin so durch die Welt mit diesem Anspruchsdenken gehen, sind noch weitere Aspekte damit verhaftet, und das kann natürlich ein Ursachenstrang sein, ist aber nicht unbedingt die Regel. Also die Regel ist eigentlich, dass es schwerwiegendere Verletzungen bei dem sich heranwachsenden, sich entwickelnden Kind im Selbstwert und in der Zuwendung und so weiter mit den Bezugspersonen ergeben hat und dann eben narzisstische Störungen daraus entstehen. Und gegebenenfalls ergeben sich halt Unterschiede dann auch, ne, in dem, wie sich dann diese narzisstischen Störungen äußern. Also vielleicht hat dann auch jemand, der besonders gravierende Mangel hat, tendiert vielleicht dann eher dazu, wie den Patienten, den ich geschildert habe, eine Suchterkrankung zu entwickeln und nicht so grandios zu kompensieren. Aber da spielen sehr, sehr viele Faktoren eine Rolle. Auch das Temperament, das man hat, ist man eher extrovertiert, introvertiert und so weiter. Das sind einfach viele Faktoren. Also diese Annahme oder diese pauschale Aussage, dass Narzissten kein Defizit in ihrem Selbstwerterleben haben, die halte ich für falsch. Und das ist auch einfach zum Teil ideologisch bedingt, dass man das so äußert, dass man dann sagt, das ist die und die Erziehung dahinter. Und auch wenn es diese narzisstischen Patienten gibt, die an der Oberfläche wirklich kaum irgendwelche Selbstzweifel durchscheinen lassen, und dass sogar dann ein Fachmensch meint, das nicht erspüren zu können oder zu wollen, ich weiß es nicht, heißt nicht, dass es das nicht gibt. Und es ist natürlich auch immer eine Frage, wie gut kann man das auch erspüren und erkennen bei jemandem, der einem da gegenüber sitzt, auch letztlich. Also das wollte ich dazu auch nochmal sagen. Das geistert ja auch in der Welt herum, so dieses Vorurteil. Ich halte das für nicht zutreffend, sondern ich halte das Gegenteil für zutreffend. In der Regel gibt es diese Selbstwertstörung, und das narzisstische Muster ist ein Bewältigungs- und Kompensationsversuch, ein Versuch, den viele Menschen anwenden und der durchaus Sinn auch ergibt einfach. So. Und ich würde sagen, das war's fürs Erste zum Thema Narzissmus. Ich hoffe, es ist mir ganz gut gelungen, so die wichtigsten Punkte und eine Einführung ins Thema heute zu machen. Ich habe keine Ahnung, wann ich die nächste Folge machen kann und werde. Lasst euch überraschen. Aber auf jeden Fall könnt ihr mir gerne jederzeit Fragen, wie immer, bei Instagram schicken. Wenn ihr zum Thema Fragen habt, Dinge, die von denen ihr denkt, das könnte ich ansprechen. Das hilft mir total dabei, auch nochmal wirklich eine Rückmeldung zu bekommen, womit, an welchem Punkt sind da auch Hörer und Hörerinnen. Und man selber übersieht dann ja auch manchmal was. Und welche Aspekte könnten da wichtig sein? Also da könnt ihr mich auch gerne zu anschreiben und mir Rückmeldung geben. Danke nochmal für die vielen lieben Rückmeldungen in den letzten Wochen. Und die, auch die Wertschätzung und die Aussage, dass man sich wünscht, dass der Podcast weitergeführt wird. Ich wünsche mir das auch und ich hoffe, dass ich in nicht allzu ferner Zukunft wieder regelmäßiger Folgen machen kann. Und bis dahin wünsche ich auf jeden Fall eine gute Zeit. Bis bald.